Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören ein Wort aus Lukas 24. Und es geschah, da Jesus seine Jünger segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten wieder gen Jerusalem mit großer Freude und waren alle Wege im Tempel, priesen und lobten Gott. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Es gibt im Lauf des Jahres so ein paar Sonntage, die kommen mir immer so vor, wie so arme Irrläufer, die nicht recht reingehören in den festen Rhythmus des Kirchenjahres. Ich hoffe, so viel Ahnung haben wir noch vom Kirchenjahr. Das fängt an mit dem Advent, dann kommt Weihnachten und dann kommt die Epiphanienzeit und dann Passion und Ostern. Und es sind so ein paar Sonntage zwischen. Also zum Beispiel so ein Sonntag zwischen Weihnachten und Neujahr. Da weiß ich nie recht, wo der hingehört. Ist er noch Weihnachten? Guckt er nach hinten? Oder ist er schon Neujahr? Guckt er nach vorne? Er schielt geradezu, weil er nicht weiß, ob er nach vorne oder hinten gucken soll, nicht? Und so ein Sonntag ist auch der heutige. Dieser Sonntag Ex Audi hat einen schönen Namen. Ex Audi, erhöre. Der liegt da so zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, steht da so einsam dazwischen. Mir kommt es immer vor, als wenn er mich fragen wollte, sag mal, was macht ihr eigentlich so zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Was machen wir eigentlich zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Genossen, was machen wir zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Für die Jungs ist das sehr einfach, nicht? Die rüsten jetzt für das große Pfingstlager in Budberg, heißt Budberg, ja. In Budberg, das ist bei Orsau da oben. Was machen wir zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Die Oma klagt über Frühjahrsmüdigkeit, ne? Ja. Vati lässt Auto überholen für die große Pfingstreise. Karlchen ist dauernd ein Barometer, ob es endlich Frühling wird. Die Mütter, die machen wie vor jedem großen Fest ein völlig unbegreiflichen Hausputz. Alle Chefs sitzen im Büro und raufen sich die Haare, weil bei diesen Feiertagen überhaupt keine Arbeit mehr vorwärts geht, nicht? Was machen wir zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Es sind hier ganz bestimmt eine Menge Leute, die haben wirklich geistliches Verlangen. Ich wollte nicht predigen, wenn ich nicht damit rechnen würde, dass Leute hier sind, die hungern und dürsten nach dem Wort Gottes und nach der Gerechtigkeit, die von Gott geht. Und denen unter uns, denen also all diese Beschäftigungen, die ich nannte, ein bisschen zu dünn sind, denen möchte ich vorschlagen, lassen Sie uns doch mal nachsehen, was die ersten Christen, die Jünger, was die zwischen Himmelfahrt und Pfingsten gemacht haben. Ich bin sehr froh, dass die Bibel uns darüber ganz klar und eindeutig Auskunft gibt, was die ersten Christen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten getrieben haben. Und ja, wir haben noch so eine Woche zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Es wäre dann sehr schön, wenn wir uns das klar machen, wenn wir der kommenden Woche dasselbe tun wollten. Oder uns wenigstens damit beschäftigen wollten im Geist. Ich möchte Ihnen heute recht was mitgeben, bis zum nächsten Samstag, bis zum nächsten Sonntagmorgen. Also, was taten die Jünger zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Das schreiben wir oben über die Predigt. Und dann habe ich eine dreifache Antwort. Es ist wundervoll, dass mit der Bibel immer so rauskommt mit drei Antworten, nicht? Ich glaube, dass die Bibel darauf angelegt ist, auf Predigten mit drei Teilen. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Erstens heißt es hier, sie beteten ihn an. Sie beschäftigten sich also mit Anbeten. Meine Freunde, wissen Sie eigentlich, was das ist, Anbeten? Ich auch nicht recht. Offen gestanden, ich auch nicht. Wir kennen all das Wort Anbeten. Aber wenn ich Ihnen jetzt Zettel und Bleistift gebe und schreibe drauf, schreiben Sie mal eben hin, was Anbeten ist, dann kämen Sie wahrscheinlich in dieselbe tödliche Überlegenheit wie ich, wenn Sie mich jetzt recht fragen. Was ist eigentlich Anbeten? Neulich war ich in der Gesellschaft, da war die Rede von einem jungen Brautpaar. Und da sagte einer so spöttisch, der betet sein Mädchen ja richtig an. Da war also unter Anbeten verstanden, dass man halb blind ist oder dreiviertel blind. Nee. Das ist sicher hier nicht gemacht. Was ist Anbeten? Die priesen und loben Gott ist was anderes als Anbeten. Ich denke, Anbeten ist, dass man überwältigt wird und auf die Knie fallen muss, im Geist oder in Wirklichkeit. Anbeten ist ein Echo auf ein Überwältigtwerden. Sehen Sie, am Ende der Bibel, in der Offenbarung, da steht, dass am Ende vor Jesu wiederkommt, kommt nochmal ein großer Weltenherrscher. Die Weltgeschichte zielt ja darauf hin, wir fühlen das ja schon. Der Antichrist, der Gegenchristus, der letzte große, gewaltige Diktator der Welt. Aus dem Völkermeer steigt er auf. Die Bibel nennt ihn das Tier aus dem Abgrund. Spüren Sie, wie die Fäden der Weltgeschichte darauf zulaufen. Und da sagt die Bibel, Offenbarung 13, dass das Tier aus dem Abgrund, das neben sich einen falschen Propheten hat, der sich auch als Lamm markiert, dass die vor den Augen der Menschen solche Wunder tun, dass die Menschen überfahren werden. Wissen Sie, wir wollen eure Seelen überrumpelt werden und anbeten. Das Tier aus dem Abgrund anbeten. Kann ich mir gut vorstellen, wenn die Leute in Deutschland schon den kleinen Anstreicher aus Brauner angebetet haben, das werden sie niederfallen vor diesem Antichristen. Überwältigt, wissen Sie, innerlich überwältigt. So ist das, wer den lebendigen Gott nicht anbeten will, der muss vor dem Teufel und sein Gesell mal knien. Und das ist Gottes Gericht über die Welt. Und nun steht in der Bibel, du sollst keine anderen Götter anbeten, denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott. Das gilt für Christen. Du sollst keine anderen Götter anbeten. Ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott. Und nun heißt es hier, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, die Jünger beten Jesus an. Also nur am Rande, da erkennen sie ihn als Gott an. Aber das heißt, sie waren am Himmelfahrtstage überwältigt worden. Überwältigt worden. Sehen Sie, am schönsten ist es, wenn man überwältigt wird vom Kreuze Jesu. Terstegen singt, ich bete an die Macht der Liebe. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Also nicht so ein bisschen christlich, sondern überwältigt von der Liebe Jesu. Also, aber nun waren die Jünger am Himmelfahrtstag überwältigt. Sie betet an, das haben sie in die Knie gezwungen. Ein ganz bestimmtes Erlebnis des Himmelfahrtstages. Was war das für eins? Das möchte ich Ihnen deutlich machen, hoffentlich gelingt es mir, Ihnen deutlich zu machen. Das steht hier nicht in unserem Text, das müssen wir in der Apostelgeschichte lesen. Was sie denn am Himmelfahrtstag so überwältigt hat, dass der Sohn Gottes zurückging in die andere Dimension, das allein war es noch nicht. Sie wussten, dass er vom Vater kommt. Nein, es war was anderes. Da steht in der Bibel, als eine Wolke Jesus wegnahm und ihn verhüllte und er zum Vater zurückging, da standen sie und starrten ihm nach. Mein Gott, was ist das? Die andere Welt ist auf einmal unheimlich nah. Nicht die Türen stehen förmlich offen. Sie starren ihm nach. Ganz hingerissen. Und dann werden sie plötzlich auf die Beine gestellt durch eine starke, fremde Stimme. Sie schauen sich um, sie kommen zu sich. Und da heißt in der Bibel, da stehen zwei Männer in weißen Kleidern. Leuchtende Boten Gottes. Es gibt Engel Gottes, Gott sei Dank. Nicht? Engel Gottes. Da stehen zwei Engel Gottes. Und sagen zu diesen schlichten Fischern, ihr Männer von Galiläa, was starrt ihr gen Himmel? Ihr müsst jetzt wieder in die Welt reingucken. Dieser Jesus, der gen Himmel gefahren ist, wird wiederkommen. Wissen Sie, die Jünger waren geistliche Männer aus dem Köpfchen, nicht? Die haben mit einem Schlage verstanden, was das bedeutet. Das bedeutet, dann ist ja die ganze Zeit, die der Welt noch gegeben ist, eingeklammert zwischen das erste Kommen Jesu und sein Wiederkommen. Dann ist die ganze Zeit, die Welt hat, gleichsam umfasst von Jesu. Nein, mehr. Sie sind in der Bibel zu Hause, diese Männer, und wissen ganz am Anfang der Weltgeschichte. Die Weltgeschichte fängt an mit dem Sündenfall. Das fängt an, nicht? Dass der Mensch sagt, ich kann ohne Gott fertig werden. Da sagt Gott von dem Erlöser, der kommen wird, da ist er schon da. Und dann in Fülle der Zeit kommt dieser Sohn Gottes, kommt in die Welt und hängt am Kreuz und wird ins Grab gelegt und steht von Toten auf und wird zum Vater hin wieder geholt. Und dann wird er am Ende wiederkommen. Das heißt ja, am Anfang der Welt steht Jesus und in der Mitte steht Jesus und am Ende steht Jesus. Das sagt der Hebräerbrief. Jesus Christus gestern und heute und in Ewigkeit. Das heißt, Jesus umklammert, umfasst die ganze Weltgeschichte. Was so passiert, nicht an Wichtigkeiten, das geschieht alles zwischen der Jesusgeschichte. Zwischen der Offenbarungsgeschichte Gottes, zwischen der Erbarmungsgeschichte Gottes. Jesus, die Jünger verstanden das, ist das Thema der Weltgeschichte. Jesus ist das Thema der Weltgeschichte. Meine Freunde, lassen Sie mich, das kann man in der Kirche gut sagen, aber draußen glauben, ja? Dass wenn Sie sich wichtig tun mit Kriegsgerassel und alles, ist das Thema der Weltgeschichte, heißt Jesus. Wenn sie es doch kapiert, die Welt geht in ihrer Blindheit zugrunde, nicht? Jesus ist das Thema der Weltgeschichte. Und meine Freunde, lassen Sie mich Ihnen das sagen. Das ist die einzig mögliche christliche Weltanschauung, wenn es was überhaupt gibt. Wenn man von christlicher Weltanschauung gibt, redet, dann wäre das eine. Wer mit christlicher Weltanschauung aufkreuzt, damit ich fragen, weißt du, wer Jesus ist? Dass er das Thema der Weltgeschichte ist? Kennst du den Sohn Gottes? Sonst rede nicht von christlicher Weltanschauung, nicht? Jesus. Und nun staunen die Jünger, wissen Sie, kapierten auf einmal die Bedeutung Jesu. Und im Himmelfahrtstag, wie die Engel sagen, er wird wiederkommen, da kapieren seine Bedeutung. Und dann staunen sie, dass derselbe, der mit uns sprach, der uns eben gesegnet hat, und dann sahen wir den Händen die Nägel male, der für uns gestorben ist, und der uns die Hand auf die Schulter legt und uns berief, und der die Kinder gesegnet hat und dem Aussätzigen die Hände aufgelegt hat und die weinende Mutter im Tor vor Nein getröstet hat. Vor der Majestät und Bedeutung Jesu wird seine Liebe, seine Barmherzigkeit erst richtig groß. Und das zwingt sie in die Knie. Und da beten sie an. Sie erkennen seine Bedeutung, seine Größe, die alles überragt. Und davor seine ganz persönliche, rettende, suchende Liebe, da müssen sie anbeten. Sie beteten an. Das war ihre Beschäftigung zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, das zu begreifen. Jesu überragende Bedeutung. Und er hat mich geliebt und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut. Ihn anbeten. Ich glaube, beim Anbeten tut man gar nichts, als sich überwältigen lassen. Haben Sie die Ahnung davon, dass man von Jesu Größe und Liebe in die Knie gezwungen wird? Wissen Sie, ich leide in letzter Zeit schrecklich innerlich darunter, dass gerade dieser Gottesdienst so sehr viele Leute enthält, die mal irgendwo einen Anfang gemacht haben, bei Billy Graham oder bei Jansbrüdern im Weilerhaus oder im Ziffer M, und dann nicht weiterkamen. Und es kam in ihrem Leben nie zu einer wirklichen Bekehrung zu Jesus. Sitzen hier furchtbar viel christlich interessierte Leute, und ich muss Ihnen Dankeschön sagen, dass Sie so früh kommen und mich anhören. Aber das macht Sie nicht selig, Sie können in die Hölle kommen. Es gibt in Ihrem Leben keine Ruhe, bis Sie neben den Jüngern im Geiste knien, überwältigt von der einzigartigen Größe unseres Heilandes und von seiner noch einzigartigen Barmherzigkeit, die Sünder retten will. Ich möchte mich damit beschäftigen, kommen Tagen Jesus anzubeten. Und lassen Sie mich ein zweites sagen. Wir fragten, was taten die Jünger zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Und das wollen wir auch tun. Und das zweite, also jetzt zweiter Teil, nicht? Sie freuten sich mit großer Freude. Das war ihre Beschäftigung. Wenn Sie fragen, haben die Jünger zwischen Himmelfahrt und Pfingsten getan? Sie freuten sich. Mit großer Freude. Ich kann mir denken, dass hier ein nüchterner, zynischer Mann sitzt, also ein nüchterner Mann braucht nicht mal zynisch zu sein, und sagt, Pastor Busch, Moment mal, nur bleib auf dem Boden. Ist denn Freude eine Beschäftigung, eine nutzbringende, vernünftige Beschäftigung für einen Mann oder für eine Frau, die im Alltag steht? Oder für so einen Jungen? Freude ist doch keine Beschäftigung, kann man nebenher machen. Da sage ich, hören Sie, für Jesus Jünger zwischen Himmelfahrt und Pfingsten ist Freuen eine ganz fantastische Beschäftigung. Diese Jünger mussten sich nämlich in einen neuen Zustand einleben. Da lassen Sie ein dummes Bild brauchen. Wenn Sie ein paar neue Schuhe gekauft haben und Sie haben sie an, dann müssen Sie, so sagt man doch, die Schuhe einlaufen. Das sind die auch, sagt ihr auch so hier, muss man einlaufen. Nee? Man macht nicht gleich eine Wanderung mit den neuen Schuhen. Man muss sie einlaufen. Man hat sie schon an. Man muss sich dran gewöhnen, sie ist so neu, ne? Die Jünger müssen sich, hätte beinahe gesagt, einlaufen in einen völlig neuen Lebenszustand, nämlich sich freuen. Also das muss ich Ihnen näher erklären. Ne? Sehen Sie, es gibt zwei Arten von Freude. Zwei Arten von Freude. Ist Ihnen das klar? Zwei Arten von Freude gibt es. Die erste Art von Freude ist die, dadurch kommt, dass mir etwas dargeboten wird. Nicht? Die Freude, die man mir bereitet, die kommt von außen. Wie man so ein Geburtstagstisch, da freut man sich, nicht? Also die Freude, die von außen an mich herangetragen wird. Ich wünsche Ihnen eine Menge solcher Freuden, nicht? Und ich reiße mir ein Bein aus, unseren Jungs im Weilhaus dauernd solche Freuden zu bereiten, nicht? Wenn sie nur kapieren. Das sehen Sie schon, da geht schon los. Und so in der Ehe, man sollte sich gegenseitig so kleine Freuden machen, nicht? Aber diese Freude, die von außen, die mir bereitet wird, die hat den dummen Nachteil, dass sie so vergänglich ist. Ist wie ein Streichholz, das man anreißt, dann wird es im Moment hell und dann brennt es ab und aus ist es. Zu Ende. Wenn ich dies nicht so wirklich vormache, wie es zischt, nicht? Dann ist das aus. Also. Beispiel, nicht, Sie kriegen eine Gehaltserhöhung, freuen sich kolossal, und hier, die Gelohntüte. Ein halbes Jahr später sind Sie überzeugt, dass Sie zu wenig verdienen. Nicht? Das Streichholz ist verlöscht. Oder Ferien, jetzt so langsam kommt das ja nur mit Ferien, nicht wahr? Und dann freut man sich wahnsinnig, und drei Wochen später ist eben alles vorbei, und der neue Wagen hat einen Kratzer, und das Geld ist alle, und das Streichholz ist verzischt. Oder so ein junges Glück. So ein junges Glück. Also wenn die beiden, ich sehe so viel junges Glück hier im Weiglerhaus, nicht? Wenn die beiden nicht etwas mitkriegen von der anderen Freude, von der ich gleich spreche, dann ist das junge Glück sehr bald ein abgestandenes Glück. Und wenn ich in die Ehen und Häuser hineinsehe und sehe all diese abgestandenen Glücke, dann wird mir schwach. Streichholz ist verzischt. Meine Freunde, es gibt noch eine andere Art von Freude, zweite Art, eine völlig andere Art. die kommt nicht von außen, sondern die ist ein Zustand. Ein neuer Zustand, und diese Freude kommt aus dem, was Jesus uns bringt. Jesus sagt, wie, das ist doch kein Lügner, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben soll. Wissen Sie, wenn ich in dem stehe, was Jesus bringt, dann habe ich Leben und volle Genüge. Das ist Freude, nicht wahr? Meine Freunde, wenn wir wirklich ehrlich Buße tun, bleiben Sie nicht mit einem Bein in Ihrem Sündenleben stecken. Ich bitte Sie, wenn ich wirklich mich losreiße und tue Buße und sage meinem Herrn, ich habe gesündigt und nehme Jesus, der für mich am Kreuze starb, auf, nehme ihn wirklich auf, dann werde ich ein Kind des lebendigen Gottes. Das neue Zustand. Wenn mir Leute sagen, ich habe einen anderen Glauben wie Sie, sage ich mir ganz wohl, was für einen Glauben haben, welchem Zustand leben Sie? Als Kind des lebendigen Gottes, als verlorener Mensch. Das ist eine neue Existenz. Weil wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder des lebendigen Gottes zu werden. Und zu diesem Zustand gehört nicht nur unauflösliche Freude, das ist einfach Freude. Verstehen Sie, in den Zustand waren die Jünger gekommen. Der Herr Jesus hat ihnen sein Kreuz erklärt, steht vorher. Sie glaubten an sein Blut. Sie hatten Buße getan. Sie hatten gesagt, wie sie Versager sind und Sünder sind und böse sind. Und Jesu Blut hat sie gereinigt. Er hat sie angenommen. Er gehört ihnen. Ich bin bei euch alle Tage. Nun stehen sie im neuen Freudenzustand. Kinder Gottes, Kinder Gottes. Was das für eine Freude ist, das geht an Folgendem klar. Sie kehrten wieder gen Jerusalem mit großer Freude. Der Hauptanführer bei dem Freudengeschrei war bestimmt der Petrus, nicht dieser temperamentvolle Mann. Dieser selbe Petrus hat Jahre später einen Brief geschrieben, wo er klar macht, was das für eine Freude war. Da schreibt er das Wort, das schmeißt er ihm um, wenn man es ernst nimmt. Freut euch, wenn ihr mit Christus leidet. Das ist doch fantastisch, zum Leiden freut man sich doch. So sehr ist diese Freude unabhängig vom Äußeren. Von dem Streichholzfreude, wissen Sie? Gegen die ich nichts habe, nicht wie Vergnügen dazu. Aber so unabhängig ist sie von der Streichholzfreude, dass man sagen kann, freut euch sogar, wenn er mit Christus leidet. Ja, meine Freunde, ich muss das nochmal sagen, es sind garantiert ein Haufen Menschen hier, die haben davon keine Ahnung. Und da tun sie mir so leid. Ich bin gerade in dieser Woche so schrecklich unter dem Eindruck, wie hier bei uns einfach in Häusern und Herzen Not ist. Nicht fertig werden. Schuld, Bankrott, Alter. Warum suchen Sie Ihre Freude dauernd in den Dingen dieser Welt, die streichhölzchenmäßig vergeht? Machen Sie doch, ich möchte Sie beschwören, machen Sie ernst mit Jesus. Geben Sie ihm Ihr Leben. Dass dieser Schritt der Bekehrung kann mit großen Schmerzen verbunden sein, ist er. Aber ich sage Ihnen, er führt hinein in die Welt vollkommener Freude. Und in dieser Freude sich einüben, das war die Beschäftigung der Jünger zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und als ich gestern die Predigt meiner Frau vorlasse, sagt sie, wie machen das denn, das Einüben? Sei, probieren wir. Denken wir dran, erinnern wir uns dran, freuen wir uns. Ich kann es auch nicht sagen. Nicht? Wie machen wir das, ein paar neue Schuhe einlaufen? Laufen sich in der neuen Freude auf, aber erst müssen sie drin sein. Aber ich muss noch einen dritten Teil sagen. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, was taten Jünger? Anbeten, sich freuen. Und das dritte ist, also noch einen dritten Teil. Könnt ihr noch? Ja, einen dritten Teil. Sie warteten. Sie warteten. Also ich gebe zu, dass ich jetzt schrecklich massiert Ihnen für das Evangelium sage. Am frühen Morgen so mitdenken, aber ich habe immer noch 25 Minuten und da muss passieren, nicht? Dritter Teil, sie warteten. Hier heißt, sie waren alle Wege im Tempel, priesen und lobten Gott. Also wenn ich Chef dieses Vereins gewesen wäre, hätte ich gesagt, Moment mal, was macht ihr eigentlich hier im Tempel? Würde da hin? Euer Herr hat euch einen Auftrag gegeben. Geht hin in alle Welt und lehret alle Völker. Sitzt ihr ganz gemütlich im Tempel und seid vergnügt miteinander. Ist das in Ordnung? Meine Freunde, es war in Ordnung. Lasst mich ein Beispiel sagen, warum es in Ordnung war. Ich hörte neulich von einem Jungen, der hat eine Stelle angenommen als Kraftfahrer in einer großen Firma. Und wie der Anzug den Vertrag unterschrieben ist, sagte er, wo ist mein Wagen? Und da wird ihm gesagt, ja Mann, der ist bestellt, aber noch nicht geliefert. Also Sie müssen noch warten, bis er geliefert wird. Da kann der junge Mann nichts warten, als bis der Wagen geliefert ist. Ne? Vorher kann er nicht loslegen. Und so in der Lage waren die Jünger. Oh, sie waren bereit hinzugehen in alle Welt. Aber sie konnten nicht losziehen, ehe ihnen die Ausrüstung geliefert war. Nun würden wir ja sagen, für einen Apostel und Pastor ist die erste Ausrüstung auch ein Auto, nicht weil wir ein Kraftfahrer. Aber für die Apostel war eine andere Ausrüstung viel wichtiger, zumal es keine Autos gab, die Glücklichen. Sie brauchten eine Ausrüstung. Ich würde wünschen, dass man heute mehr nach dieser Ausrüstung fragt für alle Zeugen. Den Heiligen Geist Gottes. Die dritte Person der Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Geist. Die Ausrüstung des, mit dem Heiligen Geist. Jesus hat ihnen gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa und Samaria bis an die Enden der Erde. Ohne das können sie nicht Zeugen sein. Und nun warten sie auf die Ausrüstung. Und wir wissen, diese Ausrüstung kam am Pfingsttag. Und da reden wir am nächsten Sonntag. Und nun sage ich, was tun wir zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Freunde, sagen Sie um Gottes Willen nicht, wir wollen jetzt auf den Heiligen Geist warten. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Der ist nämlich da. Wir brauchen nicht zu warten. Das Schlimme bei uns ist, dass der Geist Gottes dauernd anklopft und die Tür vor ihm verschließen, dass er uns dauernd mahnt und wir das Gegenteil tun von dem, was er will, dass wir ihm ungehorsam sind. Das ist unser Unglück. Der Heilige Geist ist da. Wir brauchen jetzt nicht mehr singen, komm, Heiliger Geist. Sondern wir dürfen singen, denn der Geist der Gnaden hat sich eingeladen. Der ist seit Pfingsten der Welt. Und es ist ein großer Jammer der Menschen, eine große Sorge, wie sie dem Heiligen Geist und seinem Anklopfen weglaufen können. Nicht? Darum lieben sie am allermeisten einen Pastor, der keine Ahnung von Heiligen Geist hat. Das ist auch ein Mann für uns, nicht? Ich hatte mit ihm im Dritten Reich, da hat ein Pastor, der lag besoffen im Straßengraben. Der wollte abgesetzt werden von der Kirchenleitung. Da ist die SA aufmarschiert und hat gesagt, das ist unser Mann, der passt zu uns. Hab ich mir denken, nicht? Da war man sicher, dass der Heilige Geist auf keinem Wege mehr zu Worte kommt, nicht? Auf keinem Wege mehr. Gott schenke unserer Kirche nicht den Heiligen Geist, der ist da, sondern dass sie diesem Geiste Gottes gehorsam wird. Dass die Herzen aufgetan werden. Lieben Freunde, in dem Sinn dürfen wir auch warten. Wenn uns in diesen Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten aufginge, was wir für arme Christen sind, für Vollmachtlose, wenn sie ein Zeugnis ablegen sollten, dann ist ihr Mund stumm, nicht? Und wie armselig ist unser Gebet. Wir haben eine Gebetsgemeinschaft, da von 200 Mann beten zu, nicht? Und wie wenig Hunger nach dem Wort Gottes. Und wie wenig Liebe. Ich rede noch gar nicht von Nächsten zu unseren Feinden. Und wie wenig Freude. Wegen einfach Freude am Heiland. Und wie wenig siegesgewisse Hoffnung auf ein ewiges Leben. Wenn uns das aufgeht, dann sagen wir, wie leben wir eigentlich? Christenheit ohne Heiligen Geist. Auto ohne Benzin. Segelschiff ohne Wind, nicht? Dann fangen wir an, unsere leeren Hände auszustrecken und bieten, Herr, gib mir ein Herz, das dem Heiligen Geist gehorsam wird. Und das hungrig wird nach Fülle des Geistes. Aber damit sind wir schon am Pfingsten, da reden wir nächstes Mal weiter. Jetzt wollen wir beten. Herr, unser Heiland, wir danken dir von Herzen, dass du so groß, so unendlich groß bist. Dass wir auch vor der Weltgeschichte keine Angst haben brauchen, weil du größer bist. Und wir danken dir, dass du, guter Hirte, hier jeden liebst und suchst. Und wir bitten dich von Herzen, vergib uns, Herr, unser armseliges Christsein. Lass uns doch hineinkommen in die Fühlung, in den Reichtum, den Strom, das wirkliche Leben. Amen.